Jesus, meine Hoffnung lebt. Das ist der Fokus, das ist der Grundtenor. Das ist das, was sich nicht verändert. In all dem Neuen, in all dem, was anders ist jetzt, in all dem, was wir auch noch gar nicht so kennen. Aber Jesus ist unsere Hoffnung und er lebt. Ich habe euch etwas mitgebracht heute Morgen. Ich muss es da rasch führen holen. Schön farblich abgestimmt auf den Stuhl da vorne. Aber das ist eigentlich ein reiner Zufall, weil es ist eigentlich die einzige Bettdecke, die bei uns noch rum ist. Ich habe eine von unseren Bettdecken mitgenommen. Ich weiss nicht, was ihr mit einer Bettdecke verbindet. Bei uns ist es der Zufluchtsort und Geborgenheitsort Nummer 1 in der Familie. Also nicht das Bett, nur die Bettdecke. Also wenn wir einen Film schauen zum Beispiel und wir es so richtig gemütlich machen wollen, dann muss Bischi her und Bettdecke. Bettdecke ist unbedingt wichtig. Die ist irgendwie im Begriff von Gemütlichkeit. Aber die ist auch ganz wichtig in dem Moment, wo es ein bisschen schwierig wird in einem Film. Also dort, wo dann unsere Kinder Angst bekommen, dann kann man sich nämlich unter der Bettdecke verstecken und sieht es nicht. Oder? Also Bettdecke ist wirklich Geborgenheit, Sicherheit. An ganz vielen Stellen, oder unseren Jüngsten, wenn er Zoff hat mit der Mami oder dem Papi, und zwar so richtig Zoff, dann versteckt er sich unter der Bettdecke. Weil er dann irgendwie das Gefühl hat, man sieht ihn nicht, oder man findet ihn vielleicht nicht, oder ich weiß es auch nicht, oder er kann irgendwie den Konsequenzen entflüchten. Bettdecke, oder? Also die ist wirklich sehr wichtig. Und die ist mir in der Vorbereitung von der Predigt heute Morgen wirklich nochmal so in den Sinn gekommen, obwohl sie ja im ersten Blick mit der Arche und dem Noah, dieser Geschichte, nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Aber die Geschichte hat mich eigentlich durch die ganzen Wochen und Monate immer wieder begleitet jetzt. Die ist mir irgendwie wichtig geworden. Vielleicht nicht zuletzt auch aus dem Grund heraus, weil Quarantäne ja von dem Wort 40 herkommt. Und mein Fokus ganz schnell bei all diesen Texten war, wo 40 Tage eine wichtige Rolle spielen. Und beim Noah war das der Fall. Es hat 40 Tage geregnet. Und heute haben wir ja eben das Thema «Raus aus der Arche». So haben wir den Gottesdienst überschrieben im Blick auf den Neuanfang, der jetzt irgendwo so in der Luft liegt, wo man so ein bisschen spürt und vielleicht auch zum Teil noch gar nicht richtig definieren kann. «Raus aus der Arche», das kann man ja jetzt sehr unterschiedlich hören. Die einen hören das «Judi hui, endlich raus!» Jetzt ist es wieder vorbei mit dem Einbeschlossensein und jetzt gehen wir raus, endlich aus dem Kasten raus, oder? Innen ins Leben, innen in die Normalität, innen ins Geniessen. Andere hören raus aus der Arche, es ist aber auch Zeit geworden. Jetzt hat man mich da einfach eingesperrt und einbeschlossen, ohne dass ich gefragt worden bin. Jetzt ist es also wirklich Zeit geworden, dass wir wieder raus können. Man kann es aber auch anders hören. Was? Raus aus der Arche? Soll ich wirklich raus? Soll ich den Schutzraum verlassen? Was kommt denn jetzt? Was erwartet mich? Was heisst denn da Normalität? Es ist ja eigentlich noch nicht wirklich normal. Oder man kann auch hören, raus aus der Arche? Nein, aber nicht ich. Ich will doch gar nicht. Ich will bleiben, wo ich bin. Ich brauche den Schutzraum noch. Ich brauche den Ort, wo ich sicher bin. Mich sicher fühle. Ihr hört ein bisschen die verschiedenen Stimmen, wo ihr vielleicht auch damit konfrontiert seid. In euren eigenen Gedanken einerseits, aber auch in den Gesprächen mit den Leuten. Ich spüre wirklich beides. So die ängstliche Seite, das Undefinierte, Unklare und die anderen, die wirklich einfach rauswollen. Wo man manchmal auch den Eindruck hat, es ist wieder alles wie vorher. Wir waren gestern am Rheinfall und es war so spannend, die Leute zu beobachten. Ich denke, es sind sicher eher die Mutigeren, die an den Rheinfall gehen, die sagen, ja, jetzt ist es wieder Zeit, dass wir rausgehen. Und gleich die einen, Da hat man den Eindruck, sie ist wie vorher und andere merkt man sehr vorsichtig, man spürt so beides. Es ist ein Neuanfang, ja, aber was bedeutet er? Was meint er? Und Felix hat schon ein bisschen angetönt, wenn man von einem Neustart redet, dann kann man ja das Alte, das was war, ist, nicht einfach ausblenden. Wir werden jetzt zusammen miteinander den ersten Text lesen, wo es eben um den Neustart geht. Ich werde aber nachher auch bewusst den Fokus eben aufs Vorher nochmal lenken, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir lesen miteinander den Text aus 1. Mose 8, 18 bis 22. Da lesen wir, da verließen Noah, seine Frau, seine Söhne und deren Frauen das Schiff. Und alle Tiere und Vögel mit ihnen. Dann errichtete Noah dem Herrn einen Altar und brachte darauf je eines von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln als Brandopfer dar. Dem Herrn gefiel das Opfer und er sprach zu sich, nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe, auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Als ich den Text gelesen habe, ist mir vor allem ein Vers ins Auge gestochen. Es ist der Vers 21. Gott beurteilt die Situation. Gott hat die Situation schon beurteilt vor der Sintflut und er beurteilt sie nochmal. Beziehungsweise noch genauer formuliert, er beurteilt eben den Mensch. Und er kommt zur Feststellung, er sagt, ich will die Erde nicht mehr verfluchen. Und warum? Nicht, weil der Mensch jetzt einfach gut ist und weil alles anders ist, sondern er sagt, obwohl, trotzdem, auch wenn die Gedanken und Taten vom Mensch schon von Kindheit an böse sind. Dass Gott also zu dieser Entscheidung kommt und sagt, ich mache einen Neuanfang, hat eigentlich wenig mit dem Mensch zu tun. Im Gegenteil, Gott bestätigt nur, was er vor der Sintflut eben auch schon gesagt hat. Und zwar lesen wir im 1. Mose 6, 5, doch der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war und dass alle ihre Gedanken durch und durch böse waren. Das heisst also, die Situation vor und nach der Sintflut ist genau die gleiche geblieben. Gott hat den Menschen beurteilt und hat gesagt, er ist schlecht. Das ist eine ganz unattraktive Botschaft, oder? Die hören wir nicht so gern. Und wenn wir mit der nach Hause gehen, dann noch viel weniger. Das wird nicht gern gehört. Aber es ist die Realität. Und ich finde, unsere Zeit zeigt es uns auch wieder gerade ganz neu, dass das wirklich die Realität ist, wo so die Nebenschauplätze von Corona an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Es hat ja Zeit gegeben, da ist es nur um den Virus gegangen. Man hat nur von dem geredet und von nichts anderem. Und damit ist ganz vieles andere unter der Teppich gefallen. Und von dem, was unter der Teppich gefallen ist, hat sich an vielen Punkten gezeigt, dass der Mensch wirklich es nicht gut meint, sondern dass er Not vom Mensch, von dieser weltweiten Situation, von dieser weltweiten Notsituation noch ausnutzt. Viele Menschen haben sich bereichert an dieser Krise. Und viel, was nicht gut gelaufen ist, hat sich in dieser Zeit abgespielt und noch verstärkt. Oder wir können jetzt gerade die aktuelle Situation anschauen, das, was abgeht in Amerika und von dort sich ausbreitet auf die ganze Welt. Die Proteste, das Rassismus-Thema, wo ja nichts anderes zeigt oder nichts anderes sagt, als dass über Jahrhunderte hinweg der Mensch ungerecht gehandelt hat. Dass Menschen beurteilt worden sind aufgrund von ihrer Hautfarbe und mit dem einfach schlechter abgeschnitten haben und es da eingeführt haben, wo bis heute noch mit viel, viel Not verbunden ist. Dass sich der Mensch so nach Liebe und Gerechtigkeit sehnt, zeigt doch, dass die Welt nicht gerecht ist, dass die Welt nicht gut ist, dass wir als Menschen nicht gut machen an vielen Punkten. Und nur ganz nebenbei gesagt, sogar bei dem Anliegen, das ja da eigentlich gut ist, bei diesen Protesten, als Nebeneffekt auch dort haben in Los Angeles Demonstranten eine Synagoge angesprayt mit antisemitischen Parolen. Für mich der Ausdruck von dem, was unser Menschsein ausmacht. Einstehen für ein gutes Anliegen und genau das Gleiche machen auf der anderen Seite. Und es geht nicht um den anderen. Es geht nicht um die Amerikaner. Es geht nicht um die anderen auf dieser Welt. Es geht auch nicht um Politiker, die es nicht gut machen. Es geht um uns. Es geht um unser Herz. Und Gott sagt, das menschliche Herz ist nicht gut. Und da hat es einen, den Noah. Vom Noah lesen wir, er war der Gerechte. Gerecht heisst untadelig, vollkommen, einwandfrei. Ich habe mich gefragt, heisst das fehlerlos? Ist der Noah fehlerlos gewesen? Wenn wir das Wort im Hebräischen ein bisschen genauer anschauen, dann kommen eigentlich zwei Aspekte darin zum Ausdruck. Die Gerechtigkeit, die bezieht sich auf zwei Sachen. Und zuerst und vor allem auf seine Beziehung zu Gott. Der Noah war ein Gerechter gewesen und das hat geheissen, er war ausgerichtet gewesen auf Gott. Das war sein Fokus. Er hat auf Gott geschaut. Er hat nach seinem Willen gefragt. Er hat den Willen umgesetzt. Vermutlich nicht perfekt, aber er hat Gottes Herz gesucht. Er war näher an Gottes Herz dran. Und das hat Auswirkungen gehabt auf die Art und Weise, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Wie er sich Menschen gegenüber verhalten hat. Und das kommt zum Ausdruck in diesen Kapiteln. Wir lesen dort x-mal. Dann sprach Gott zu Noah. Viermal kommt das drin vor. Und einmal heisst es, Gott segnete Noah und seine Söhne und befahl ihnen. Und wisst ihr, was die Reaktion war vom Noah? Vom Noah lesen wir, Noah führte alles genau aus, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Das ist das gerechte Herz. Lassen auf Gottes Stimme. Und tue, was er sagt. Wir sind gerecht gesprochen durch Jesu Blut, durch das Opfer, das er am Kreuz für uns vollbracht hat. Das ist unsere Gerechtigkeit. Aber ich glaube, dass Gott noch genauso Herzen sucht, auch heute. Und ich glaube, sie werden in Zukunft, gerade auch jetzt in diesem Neuanfang, noch viel wichtiger sein. Menschen, die Gottes Reden suchen, die Gottes Herz suchen, nach seinem Willen fragen und bereit sind, den auch zu tun, den Willen umzusetzen. Ein unteiltes Herz zu haben, um das geht es. Nähe bei Gott sein, an Gottes Herz. Und das ist eben dann auch in dem Neuanfang zum Ausdruck gekommen. Und jetzt wollen wir den zweiten Text lesen, der auch über den Neuanfang redet. Und zwar in 1. Mose 9, der Vers 1 und nachher der längere Abschnitt aus den Versen 8 bis 17. Dort lesen wir, Gott segnete Noah und seine Söhne und befahl ihnen, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Also Gott erneuert den Auftrag, den er den Menschen schon im Paradies gegeben hat. Vermehrt euch, bevölkert die Erde. Der Auftrag bleibt der gleich, auch für uns. Der Bau an Gottes Reich bleibt der gleich. Der Auftrag, wir sind beteiligt an dem, der geht weiter. Und dann heisst es weiter, dann sprach Gott zu Noah und seinen Söhnen. Gott hat wieder geredet. Ich schließe einen Bund mit euch und euren Nachkommen, mit allen Tieren, die mit euch auf dem Schiff waren, den Vögeln, den Zahmen und den wilden Tieren, mit allen Lebewesen auf der Erde. Ich gebe euch das feste Versprechen, niemals mehr durch eine Flut die Erde und alles Lebewesen zu vernichten. Und Gott sprach, ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für den ewigen Bund, den ich mit allen Lebewesen schließe. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er ist das Zeichen meines unumstößlichen Bundes mit der Erde. Jedes Mal, Wenn ich Regenwolken über die Erde schicke, wird der Regenbogen in den Wolken zu sehen sein. Dann werde ich an meinem Bund mit euch und mit allem, was lebt, denken. Niemals mehr wird eine Flut alles Leben auf der Erde vernichten. Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen und mich an den ewigen Bund erinnern, den ich mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Und Gott sprach zu Noah: Ja, dies ist das Zeichen meines Bundes, den ich mit allen Geschöpfen auf der Erde schließe. Da könnte man ganz viel dazu sagen. Ich kann einfach nur ein paar Punkte rausstreichen. Das Erste, was mir da so entgegenkommt, ist, es ist Gnadezeit. Das Wort kommt da so nie drin vor. Aber Gott sagt mit dem Bund: Hey, es ist Gnadezeit für den Mensch. Gott gibt den Mensch nicht auf. Seine Beurteilung, die ändert sich nicht. Aber er gibt den Mensch nicht auf an dem Punkt. Und interessanterweise ist das Wort für den Regenbogen, wo da gebraucht wird, das gleiche Wort, wo auch für das Wort Kampfbogen gebraucht wird. Also der Pfeilbogen, der im Kampf eingesetzt worden ist. Und wenn wir im Alten Testament leben, Gericht hat sehr oft mit Kampf zu tun. Ganz oft hat Gott andere Völker zum Gericht eingesetzt, die im Kampf gekommen sind. Also Gericht hat immer den Aspekt von, das ist eine Kampfsituation, da wird es konkret, oder? Aber Gott sagt: Ich stelle den Regenbogen in die Wolken. Bildlich gesprochen sagt er eigentlich: Ich stelle meinen Kampfbogen auf die Seite. Ich stelle ihn in die Wolken. Ich will nicht mehr auf die Art und Weise, wie ich jetzt gekämpft habe, gegen den Menschen kämpfen. Es ist Gnadezeit. Es fängt eine Gnadezeit an. Und Gnadezeit heisst, es ist noch Zeit, den Gott zu finden. Ja, und das ist mir so bewusst worden, auch jetzt in dieser Corona-Zeit, wo Menschen sich plötzlich neu auftun haben für Gott in der Not drin. Es ist Gnadezeit für den Menschen, Gott noch zu finden. Es ist aber auch Gnadezeit bis zum letzten Gericht. Es wird noch mal Gericht kommen. Aber bis dorthin ist Gnade. Und wir müssen uns bewusst sein, ja, der Moment vom Gericht wird kommen. Und es wird nur sein, rechts oder links, bestehen oder nicht bestehen vor dem Gericht. Auf welcher Seite stand ich und auf welcher Seite steht mein Nachbar? Wir leben in der Gnadezeit. Das Zweite, was mir bewusst worden ist, was der Noah als erstes zu tun hat, ist, er hat ein Brandopfer gebracht. Also er hat einen Altar gebaut und auf dem hat er ein Brandopfer gebracht. Ein Brandopfer war ein Opfer, das ganz verzehrt worden ist vom Feuer. Also das Feuer hat das richtig gehend aufgefressen. Oder das Ziel war, dass das Feuer das richtig vernichtet. Und das Wort, das gebraucht wird im Hebräischen für Brandopfer, heisst eigentlich das, das aufsteigt oder das Aufsteigende. Also es ist um den Duft, also die einen finden es Gestank, wenn man ein Feuer hat, aber der Duft, der aufgestiegen ist, um den ist es gegangen. Der hat einen Wohlgeruch sein für Gott. Und das Brandopfer war auch immer etwas, das zum Ausdruck gebracht hat: Ich gebe Gott zurück, was er mir anvertraut hat. Auch da beim Noah. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Er hat ja, wie viele Tiere müssen mitnehmen in die Arche? Immer zwei von allen, außer von den reinen Tieren, von den Opfertieren genau. Dort waren es sieben. Warum? Weil sie nötig waren zum Opfer. Dort hat es mehr Tiere gebraucht. Gott hat da vorgesagt, Gott hat gegeben, was der Noah gebraucht hat, dass er sein Opfer überhaupt hätte bringen können. Und da ist mir sofort einfach gerade Römer 12, 1 im Nachdenken in den Sinn gekommen. Wir haben ihn da auch wieder. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Alles, was wir sind und haben, unser ganzes Leben, ist von Gott ein Geschenk. Es ist nichts unseren eigenen Verdienst. Und dann heisst es, es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Unser Leben soll ein Wohlgeruch sein. Ein Brandopfer für Gott. Was hat Gott dir anvertraut, wo du ihm zurückgeben willst? Wo sagt Gott vielleicht, hey, da hat es einen Bereich in diesem Leben, wo noch nicht mir gehört? Oder wo Gott dich auffordert und sagt, an diesem Punkt will ich noch mehr von dir. Da habe ich dir etwas anvertraut, setze es ein, brauche es für mich. Was ist mein Brandopfer? Was ist dein Brandopfer? Und das Brandopfer steht immer auch im Zusammenhang mit Versöhnung. Und damit sind wir beim Brandopfer sofort natürlich auch bei Jesus. Beim Bund, wo Gott mit uns geschlossen hat durch Jesus. Wo er sich als das vollkommene, endgültige Opfer dargebracht hat. Und von Gottes Seite her lesen wir dann, er hat das Opfer angenommen. Er hat den Wohlgeruch geschmückt und hat ihn als gut befunden. Und er hat am Noah zugesprochen, ich schließe den Bund von der Gnade mit dir. Und ich weiss nicht, ob uns bewusst ist, dass es der zweite Bund ist, wo Gott mit dem Noah schließt. Wir lesen nämlich ganz am Anfang von der Geschichte vom Noah schon mal von einem Bund. Im 1. Mose 6, 18 steht, doch mit dir schließe ich einen Bund. Also im Gegensatz zu den Menschen, die werden umkommen in dieser Flut, mit dir schließe ich einen Bund und du sollst zusammen mit deiner Frau, deinen Söhnen und deren Frauen in das Schiff gehen. Wieder, es ist wieder ein Schutzraum, es ist wieder ein Gnadenraum, wo Gott da schafft. Und jetzt sind wir bei der Bettdecke, oder? Der Ort von der Sicherheit, der Ort vom Schutz. Im ersten Bund war es die Arche. Gott hat am Noah die Arche gegeben als sichtbares Zeichen. Und die Arche hat ihm direkt Schutz gegeben vor dem Gericht. Die Arche ist Schutzraum, Geborgenheitsraum, Sicherheitsraum geworden. Und dann schließt er den zweiten Bund. Und auch der hat wieder genau den Auftrag. Schutzraum zu sein. Schutzraum für den Mensch. Wenn der Mensch in dem Bund hineinbleibt, dann steht er unter Gottes Schutz. Dann ist er von Gott angenommen. Und Gott kämpft für ihn. Nicht gegen ihn. Er hat den Bogen in die Wolke gestellt, sondern er kämpft für ihn. Und damit sind wir eigentlich wieder beim Abendmahl. Und das Abendmahl ist für uns so das sichtbare Zeichen, das wir bekommen haben. Wie der Regenbogen für den zweiten Bund, wie die Arche für den ersten Bund, ist das Abendmahl der Bund, wo wir drin leben können. Wo unser Schutzraum ist. Wo uns sagt, hey, es ist Gnadenzeit. Und ich habe in dieser Woche eine Predigt gehört, wo Lilo Keller sagt, das Abendmahl ist wie unsere Wegzehrung, wie unser Proviant, wo wir uns holen müssen, wo wir brauchen, wo wir nötig haben, die Erinnerung, dass wir uns wirklich in diesem Gnadenbund bewegen, dass wir dort wirklich beheimatet sind. Und das ist viel mehr als eine Bettdecke. Das ist viel mehr. Das ist alles. Alles, was der Mensch braucht. Und darum haben wir uns entschieden, und wir feiern Abendmahl, weil wir es so sehr brauchen, gerade auch für den Neustart. Ich glaube, es war auch kein Zufall, hat Noah als erstes einen Weinberg angebaut. Symbol vom Wein, von der Frucht der Trauben, die wir im Abendmahl haben. Das Blut von Jesus, das dargestellt wird in dem Innen. Das Blut, das Symbol vom Leben ist, das aber auch Symbol der Gnade ist. Das brauchen wir. Von dem leben wir, in dem leben wir. Und darum wollen wir heute Morgen dann auch miteinander Abendmahl feiern. Und ich mache uns Mut, in diesem Neuanfang hinein, nicht auf das zu schauen, wo alles anders ist. Da ist vieles neu, da ist vieles unerwartet. Der Noah hat überhaupt keine Ahnung gehabt, was ihn erwartet. Er hat einfach gewusst, ich bin der Einzige mit meiner Familie. Aber wie die Welt aussieht, das hat er nicht gewusst. Aber er ist mutig rausgegangen und er hat weitergemacht an dem, was er vorher schon gemacht hat. Er hat sich auf Gott ausgerichtet. Wir wissen, wie schnell das gegangen ist, bis sein Herz sich nachher von Gott abgewendet hat und auch von seinen Nachkommen. Bleiben wir bei Gott. Bleiben wir an seinem Herz dran. Leben wir in diesem Bund. Das ist das, was jetzt zählt, was wichtig ist, in dem Neuen hinein, immer wieder. Amen.